Und ich lese uns ein Wort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Markus 10, 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir von dir erbitten. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Herr Jesus, du rufst uns in deine Nachfolge und in deinen Dienst. Lass uns erkennen und begreifen, was du damit meinst und dass du uns damit meinst. Amen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, also Jesus ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele oder die vielen. Mit diesem gewaltigen Wort, mit diesem gewaltigen Satz macht Jesus ein für alle Mal klar, dass zwischen seinem Reich und den Reichen dieser Welt ein unendlicher Unterschied ist. In seinem Reich gilt nicht, was in der Welt gilt. In der Welt gilt das Herrschen. Das dürfen wir nicht nur an die Großen und Mächtigen denken, die das Sagen haben. Wir werden gleich sehen, dass das auch uns persönlich betrifft. Auch unsere Gemeinden, unseren Alltag. Die Reiche dieser Welt sind auf Herrschen aus. Die Gemeinde Jesus sollte auf Dienen aus sein. Und zwar auf ein Dienen, wie Jesus selbst es uns vorgelebt hat. Er gibt uns ein Beispiel, er gibt uns ein Vorbild. So sollt ihr dienen in eurer Gemeinde, in dieser Welt. Schaut man hinein in die Kirchengeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu, dann stellt man sehr schnell fest, die Spur des Dienens ist eine sehr schmale Spur. Die Spur des Herrschens oder Herrschenwollens hingegen eine sehr, sehr breite. Und unser heutiger Predigttext zeigt uns ja, das ist nicht erst im Laufe der Jahrhunderte so geworden, das war schon bei den ersten Jüngern so. Diese zwei Zebedäus-Söhne, vermutlich lebte Ähnliches in den Herzen der anderen auch, diese beiden wollen ganz oben sein. Die wollen herrschen. Die wollen zur Rechten und zur Linken des Sohnes Gottes sitzen, einmal in seinem Reich und mitreden können, das Sagen haben. Also Minister zur Rechten und Linken des Königs. Vom Dienen haben die offensichtlich noch nicht allzu viel verstanden, diese beiden Zebedäus-Söhne. Fragt sich, wie eben schon gesagt, ob die anderen Jünger verstanden haben. Aber wie dem auch sei, es schadet nichts, wenn wir uns, die wir vielleicht auch das nicht so auf dem Schirm haben, wie man heute sagt, mit dem Dienen, es schadet nichts, wenn wir uns immer wieder mal daran erinnern lassen, um was es eigentlich in der Nachfolge von Jesus wirklich geht. Es ist gut, darauf hingewiesen zu werden, dass es im Reich Gottes nicht nach oben, sondern nach unten geht. Ganz am Ende natürlich nach oben, aber auf dieser Erde nach unten. Und so möchte ich diesen Abschnitt auch überschreiben, hoch hinauf oder tief hinab. Was ist des Christen Weg? Hoch hinauf oder tief hinab, was ist des Christen Weg? Wir kennen alle die Geschichte vom Sündenfall. Satan verführt unsere Voreltern Adam und Eva. Und er spritzt ihnen gewissermaßen das Gift des Hochmuts in die Adern. Seit jenem Tag, seit jenem Sündenfall, hat der Mensch, jeder Mensch, in sich einen starken Höhendrang. Ich möchte nach oben, nicht nach unten. Es fängt schon im Kindergarten bei den Kleinsten an. Wer ist der Größte? Der kleinste Knirps ist der Stärkste, kann es am besten, weiß es am besten. Und das zieht sich durch alle Generationen und durch alle Altersstufen hindurch. Jeder möchte doch ein bisschen, und wenn es nur ein paar Zentimeter sind, also nicht von der Körpergröße, sondern vom sonst, ein bisschen höher stehen als der andere. Ein bisschen mehr gelten als die übrigen. Und dann gibt es natürlich die ganz Demütigen, die sagen, an Demut hat mich noch keiner übertroffen. Und keiner in der Gemeinde hat bis jetzt gemerkt, wie demütig ich eigentlich bin. Hochmut pur ist das. Also bis hinein in die christlichen Kreise, bis hinein in die frommen Kreise, bis hinein in die Kirche begegnen wir diesem Hochmutsgift. Und jeder muss sich selber prüfen, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen damit aus? Nun ist das Anliegen dieser beiden Zebedäus-Söhne ja zunächst nicht verwerflich. Es ist ein Anliegen, ein ernst gemeintes Anliegen, nicht einmal ein schlechtes Anliegen. Aber der Hochmut wird ja deutlich. Sie halten sich für geeignet, für gut, für fromm genug, um doch zur Rechten und Linken von Jesus sitzen zu dürfen. So kann der Mensch sich über sich selbst täuschen. Die Leute sind, die beiden sind sehr von sich eingenommen. Und das zeigen sie auch. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die übrigen Jünger sauer werden, stinksauer. Was fällt diesen beiden Typen eigentlich ein? Die halten sich wohl für etwas Besseres als wir. Die glauben wohl, sie hätten ein Anrecht auf dieses Sitzen zur Rechten und Linken des Sohnes Gottes. So oder ähnlich mag dieses Murren, dieses Aufbegehren der übrigen Jünger ausgesehen haben. Aber die beiden Zebedäus-Söhne scheint das nicht aus der Fassung zu bringen. Das ist die Kraft, nein, die Macht des Hochmuts. Hochmut lässt sich vom Ärger und Unwillen anderer nicht aus der Fassung bringen. Weil man ja so von sich selbst überzeugt ist, dass die anderen sich selbstverständlich irren müssen. Die haben noch nicht gemerkt, was für tolle Typen wir sind. Wer ganz nach oben will, wer ganz nach oben will, lässt sich nur sehr, sehr schwer ausbremsen. Er schiebt die anderen lieber zur Seite und geht seinen Weg nach oben schnurgerade weiter. Ja, der Hochmut ist ein enorm zähes Gift, ein enorm zähes Ding in unseren Herzen. unheimlich widerstandsfähig. Und dann muss man sich fragen, gibt es gegen dieses Hochmutsgift nicht ein Gegengift? Doch, Jesus macht es hier deutlich. Es gibt ein Gegengift, das wirklich eine ganz bittere Pille ist für uns Menschen. Ganz, ja, wie so ein übler Saft, den man schlucken muss, wenn die Krankheit weichen muss. Das Gegengift gegen den Hochmut heißt Leiden. Leiden ist das Gegengift gegen den Hochmut. Ja, ich habe mich nicht versprochen, so wie ich sagte, meint es auch die Bibel. Das geht aus der Antwort von unserem Herrn Jesus sehr deutlich hervor. Eine Antwort, die diesen beiden Söhnen sicher nicht gefällt, diesen beiden Jüngern, die vermutlich auch den anderen Jüngern nicht gefällt und ich gehe mal davon aus, auch uns nicht gefällt, dir und mir nicht passt. Leiden. Das behagt uns nicht. Wir wollen vom Leiden verschont sein. Wir geben das gerne an die anderen ab, die dürfen, aber wir wollen nicht. Und deshalb hört man auch, leider, Gott sei es geklagt, in der Verkündigung des Wortes Gottes oft sehr wenig vom Leiden, obwohl die Bibel durchgängig davon spricht. Man will ja nicht beunruhigt werden. Man will ja nicht aus der Bahn geworfen werden, aus seiner selbstfrommen Bahn. Da heißt es dann, wir wollen Erbauliches hören. Die Botschaft vom Leiden hat ja nichts Erbauliches an sich. Wer das so denkt, irrt sich gewaltig. Das würde heißen, Jesus hat nicht Erbauliches gepredigt. Als ob Jesus nichts Erbauliches gepredigt hätte. Das steckt dahinter. Wir sollten uns einmal ernsthaft überlegen und die Frage stellen, was wir eigentlich unter erbaulich verstehen. Verstehen wir unter erbaulich das, was unser Ich erbaut, unser Ich nach oben befördert, unserem Ich schmeichelt und gut tut, auch unserem frommen Ich, das unser Ich erhöht? Verstehen wir das unser erbaulich? Nun, wenn man ein Haus baut, geht es natürlich von unten nach oben, das ist klar. Aber im Reich Gottes geht es von oben nach unten. Werden wir gleich noch sehen. Die alten frommen Schwabenväter, muss man nicht kennen, aber die hatten so einen schönen Ausdruck, der Christ wächst wie ein Kuhschwanz nach unten. Das ist des Christen Weg. Und verstehen wir unter erbaulich, dass mir alles aus dem Weg geräumt wird, was mir Schwierigkeiten bereitet im Leben, dass immer alles so glatt und rund durchgeht, so nett, so süßlich, so schön, Spaß macht. Ich halte überhaupt nicht von einem Spaßchristentum, heute weit verbreitet. Christsein macht Freude, aber nicht unbedingt Spaß. Jetzt müssen wir die Brüder und Schwestern, die irgendwo jetzt in einem Straflager hocken, mal fragen, macht es Spaß, nächsten Morgen wieder gefoltert zu werden? Dann sagt er, nein, Spaß macht nichts, aber die Freude an meinem Herrn, die ist da. Das ist ein großer Unterschied. Was verstehen wir unter erbaulich? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, sollten wir darunter verstehen, all das, was unserem stolzen, hochmütigen, arroganten Ich den Krieg, den Kampf ansagt, was ihm wehtut, was dieses Ich zerstören und vernichten möchte. Nennen wir erbaulich, was aus uns arroganten Menschen noch arrogantere macht, oder nennen wir erbaulich, was uns stolze Menschen, Kinder, klein macht. So, wie mal jemand sagte, du bist das, was du vor Gott bist. Das bist du. Und da kommen wir schlecht weg. Wenn die Bibel sagt, keiner, der Gutes tut, nicht einer, allesamt verdorben, tot in Sünde, Da bleibt nicht viel übrig für die Arroganz und für das stolze Ich. Wir sollten das erbaulich nennen, was uns in Gottes Augen und vor Gott kleiner, demütiger, bescheidener und damit auch sanftmütiger und, ich sage bewusst, Jesus ähnlicher macht. Nicht das, was uns nach oben katapultiert, auch auf der Frömmigkeitsleiter, sondern immer tiefer hinabführt. Tiefer hinab auf den Weg des Lammes, auf den Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist. Diesen Weg hat er zu allen Zeiten alle seine Jünger geführt. Und nur auf diesem Weg wird der Hochmut überwunden. Das ist das Zweite. Tief hinab. Nicht höher hinauf, sondern tief hinab. Der natürliche Mensch, also nicht nur der natürliche Mensch, der schon gar nichts von Jesus weiß, sondern auch unser altes Wesen, unser natürliches Wesen, unser alter Adam, wie die Glaubensväter gerne sagten, unser altes Wesen wehrt sich dagegen, wie schon gesagt. Wenn der Herr die Seinen nicht höher hinauf, sondern tiefer hinabführt. Und wohin führt er sie? In die Gemeinschaft, wie Paulus einmal sagt, in die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus ist dankbar, dass Jesus ihn in die Gemeinschaft seiner Leiden führt. Hast du dafür schon mal gedankt? Nun, wir leiden ja gar nicht um Christi willen. Vielleicht zwickt uns sonst etwas. Aber genau das meint ja Jesus. Und das meint er ganz deutlich, wenn er von diesem Kelch spricht, den er austrinken muss, er, der Sohn Gottes, und wenn er von dieser Taufe spricht, in der er eingetaucht wird. Beide Male geht es um das Leiden und Sterben von Jesus. Ich habe eingangs gesagt, wir leben in der Passionszeit, da wird uns das Leiden und Sterben Jesu ja wieder erneut vor die Augen gestellt. Er musste diesen bitteren Leidenskelch austrinken bis zum letzten Tropfen, diesen Kelch, den ihm der Vater eingeschenkt hat. Er betet in Gethsemane, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Der Vater hat immer und zu allen Zeiten die Gebete Jesus erhört, dieses Gebet nicht. Hätte er dieses Gebet erhört, gäbe es für uns alle keine Erlösung. Hätte er diesen Kelch ihm nicht eingeschenkt, sondern gesagt, ich verschone dich, mein Sohn, wir stellen den Kelch zur Seite, dann gäbe es für keinen von uns Erlösung. Er musste und wollte auch diesen Kelch trinken. Nichts anderes auch seine Leidenstaufe. Er musste ganz hineintauchen. Das sehen wir am Kreuz. Bis in den letzten, tiefsten Grund hineintauchen. Ins Leiden, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen und ausmalen können. Sein Weg, der Weg des Heilands, ging ganz, ganz, ganz tief hinab. Tiefer geht's nicht mehr. Er ging tief hinab in die tiefsten Tiefen der menschlichen Schuld und Sünde, des menschlichen Elends und Jammers. Tiefer hinab. Deshalb kann Johannes der Täufer auch sagen, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Er ging ganz unter die Schuld, unter die Sünde der Welt, ganz drunter. Sein Weg, den er ging, duldete kein hochmütiges Wesen, keine Herrschsucht, keinen Geltungsdrang. Er war der Allerverachtetste, verspottet, verhöhnt. Das war sein Weg. Der Weg deines und meines Heilands. Der Weg bis zur Hingabe des letzten Blutstropfens und Lebens. Der einzige Weg, um eine verlorene Welt erretten zu können. Noch einmal, wäre Jesus diesen Weg nicht gegangen, gäbe es für keinen von uns Erlösung, Rettung und ewiges Leben. Uns allen bliebe nur die ewige Hölle, nur die Verdammnis, die Gottferne in alle Ewigkeit. Das wäre unser aller Los. Er, der Herr Jesus, ging ganz tief hinab. Und diesen Weg ist er seinen Leuten, seinen Jüngern vorausgegangen. Wer ihm also nachfolgen will, nachfolgen, der kann ihm nur auf diesem Weg nachfolgen. Jesus ruft in seine Nachfolge, ja, aber nicht auf sonnigen Höhenwegen, sondern durchs Tal. Nachfolge, die, ich sag's mal ein bisschen flapsig, die Nachfolgemusik spielt da unten und nicht da oben. Die spielt ganz unten. Wer ihm nachfolgen will, kann ihm nur auf diesem Weg folgen. Auf dem Weg, der immer tiefer hinabführt. Und vor allen Dingen immer tiefer hinabführt in das eigene, sündige, verdorbene Herz. Viele Menschen, das war wahrscheinlich auch das Problem der Zebedäus-Söhne, die hatten wahrscheinlich die Ansicht über sich selbst, wir haben eigentlich ein gutes Herz. Ich halte dieses Wort vom guten Herz als etwas vom Gefährlichsten, was es gibt. Kein Mensch hat ein gutes Herz. Aber die meisten bilden sich ein, sie hätten es. So ganz schlecht, also mein Nachbar, das ist ein ganz übler Typ. Aber so ganz übel bin ich dann doch wieder nicht. Dann lügt die Bibel von vorne bis hinten, denn die sagt genau das Gegenteil. Und das ist der Weg, den Jesus uns führt, tief hinab in die Abgründigkeit unserer Verdorbenheit. Paulus hat das erkannt, wenn er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts und zwar nichts Gutes wohnt. Paulus war nicht mehr, vor seiner Bekehrung war Paulus ein arroganter, hochmütiger Pharisäer. Nach seiner Bekehrung ein durch und durch demütiger Mensch. Warum? Weil Gott ihm gezeigt hat, Paulus, das bist du. Das bist du. Scheuen wir uns vielleicht? Wollen wir vielleicht gar nicht wissen, wie es in unseren Herzen, in unserem Innersten aussieht? Wollen wir vielleicht gar nicht die göttliche Diagnose? Ich habe so viele Diagnosen jetzt bekommen seit meiner schweren Herzkrankheit. Ich weiß, wie meine Pumpe da drin ist. Alles andere als gut. Und ich weiß auch, wie mein anderes Herz ist. Abgrundtief verdorben. Das wird mir immer deutlicher. So führt der Herr die Seinen. Dieses Leiden, kann Jesus keinem seiner Jünger und wird er keinem seiner Jünger ersparen. Ich habe manchmal staunen müssen, ich rede nicht aus der Seelsorge, das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, die viel Seelsorge heute noch manchmal, da sitzt jemand vor mir, 40, 50 Jahre schon, entschieden gläubiger Mensch. Und dann ein richtiger, dicker, fetter Sündenfall, so wie bei David zum Beispiel. Und dann sitzen die Leute mir gegenüber. Und wenn ich eine Aussage dann immer wieder hören muss, wie konnte mir das passieren? Dann sage ich, warum soll dir das nicht passieren? Ich dachte, das ist dein Problem, dass du denkst. Man darf so viel denken. Aber du dachtest, das kann dir nicht passieren. Doch, das kann dir passieren. Weil in dir jede Möglichkeit und Anlage zu jeder Sünde drin steckt. Das muss uns Jesus aufdecken. Das ist die Diagnose, die wir nicht mögen, aber die rettet, die erlöst, die hilft. Jemand sagte, der große Theologe August Tholuck sagte einmal, du kannst erst die Himmelfahrt ans Herz Jesu machen, wenn du die Höllenfahrt in dein eigenes Herz gemacht hast. Das ist der Weg, den der Herr die Seinen führt. Nur zerbrochene Herzen sind auch letztlich bereit, sich dem Herrn Jesus ganz zu ergeben. Wir reden so viel davon, ich habe mich dem Herrn Jesus ausgeliefert, ich habe mich ihm ergeben, aber wehe, es kommen Querschläger. Dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Zerbrochene Herzen, die er zerbrochen hat, verzichten gerne darauf, groß zu sein. Etwas zu sein, etwas zu bedeuten, anzukommen, Ehre sich einzuholen, im Rampenlicht zu stehen. Zerbrochene Herzen nehmen gerne den letzten Platz ein und gehen gerne den untersten Weg. Zerbrochene Menschen, die sich selbst im Lichte Gottes erkannt haben, sind letztlich zum Dienen bereit. Zum Dienen, wie Gott es meint. Und damit sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt, wenn es ums Dienen geht. Es kommt nicht darauf, was an was wir tun. Das liegt uns sehr im Blut. Das zu tun, was soll ich tun? Das tun, was ankommt. Bei wem ankommt? Bei den Menschen ankommt. Aber um das geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, was ich tue, sondern wie ich es tue. Wie ich meinem Herrn diene. Vielleicht auf dem alleruntersten Weg. Da gibt es eine schöne kleine Geschichte, eine wahre Geschichte von einem Missionar, ich weiß jetzt nicht in welchem Land. Und seine Frau hat ein Problem, aber nur eine Zeit lang. Ihr Mann war ständig unterwegs zum Missionieren und Evangelisieren und Besuche machen und, was so zum Missionarsdienst dazugehört. Und sie saß in ihrer Hütte mit ihren Kindern und hatte diese Möglichkeiten alle nicht. Und dann kam sie auf eine glorreiche Idee. Über ihre Spüle hat sie ein Schild hingehängt und da stand drauf, hier findet dreimal täglich Gottesdienst statt. Nämlich dann, wenn ich die hungrigen Mäuler stopfe. Martin Luther konnte sagen, wenn die Magd im Stall den Strohhalm aufhebt, dann hat sie einen Gottesdienst getan. Weil das ist ihre Aufgabe. Darum suche nicht, was ankommt, sondern suche das, was der Herr von dir will. Und fülle den Platz aus, nicht mit Zähneknirschen, nicht mit Murren, sondern mit dankbarem Herzen und vor allen Dingen treu. Treu. Gute Bekannte von mir, tiefgläubige Frau, Mitte 60. Die Frau hatte wahrscheinlich im ganzen Leben noch keine 3 Wochen Urlaub. Erstens musste sie die Eltern versorgen, jetzt versorgt sie ihren behinderten Bruder. Die Frau erfüllt 24 Stunden rum um die Uhr. Einen ganz tiefen Dienst in Gottes Augen, einen ganz großen Dienst. Nein, die kommt nicht an, die glänzt nicht irgendwo. Aber sie knirscht auch nicht mit den Zähnen. Sondern sie sagt, so schön immer, da hat mich der Herr hingestellt. Das ist mein Platz. Um das geht's. Und das dann aus Liebe zu Jesus tun, wie einmal jemand sagte, nur was aus Liebe zu Jesus getan ist, das behält Wert und bleibt ewig bestehen. Damit sind wir beim entscheidendsten Punkt, wenn es ums Dienen geht. Dienen aus Liebe zu Jesus. Den unteren Weg, auch den untersten Weg des Dienens gehen aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zum Nächsten. Allein aus dieser Liebe, aufgrund dieser Liebe, stieg Jesus aus der allerhöchsten Höhe herab in die allertiefste Tiefe. Liebe war es, die ihn getrieben hat. Nichts als Liebe zu seinem Vater und Liebe zu uns verlorenen Menschen. Liebe ließ ihn eben diesen alleruntersten Weg gehen und den allerletzten Platz am Kreuz einnehmen, an dem normalerweise nur Schwerverbrecher, Ganoven sterben mussten. Da war sein Platz, der Platz des Heilands. Liebe machte ihn bereit, nicht nur zu leiden und zu sterben, sondern für seine Feinde zu leiden und zu sterben. Der große Theologe und Religionsphilosoph Søren Kierkegaard in seinem Buch Walten und Leiden der Liebe, ein solches Schwarte, er bringt auf den Punkt, was es mit Liebe auf sich hat. Mit der Nächstenliebe auch. Jeder, auch dein größter Feind, ist dir dein Nächster. Nicht der, der sympathisch ist, den du magst und den du nicht magst, den lehnst du ab. Jeder ist dein, und das hat Jesus vorgelebt, jeder ist sein Nächster. Für die Feinde ließ er sein Blut und Leben am Kreuz. Und Feinde sind wir von Natur aus alle. Liebe begegnet uns in Jesus von der Krippe bis zum Grab, von der Krippe bis zum Kreuz. Nichts als abgrundtiefe Liebe, opferbereite Liebe, Liebe bis zum Äußersten, die wirklich bis zum Äußersten geht. Da hängt Jesus am Kreuz, blutüberströmt, schweißgebadet, die Zunge klebt am Gaumen, Durst, alles quält ihn. Und in dieser Stunde, wo jeder andere nur noch an sich selber denken würde, denkt er an seine Mutter, schaut in Johannes an und sagt, siehe, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. In dieser Stunde, wo er nur noch mit sich selbst zu tun gehabt haben könnte, sagt er zu einem Schwerverbrecher an seiner Seite, du wirst noch mit mir im Paradiese sein. Der fleht um Erbarmen und Jesus hat in dieser Stunde noch ein Herz voller Erbarmen. Und er betet für seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Dienst. Und da bleiben wir meilenweit hinter zurück. Sagen wir doch nicht ständig, wir dienen dem Herrn. Es ist doch nicht wahr. Wir versuchen es und hoffentlich ein bisschen. Aber er hat uns ein Vorbild hinterlassen, sagt Petrus einmal. Dass wir nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen. Da können wir nur sagen, Herr, erbarme dich meiner, vergib mir. Und deshalb sagt Jesus auch einmal, und wenn wir alles getan haben, was ihr zu tun schuldig seid, dann sprecht, wir sind unnütze Knechte. Unnütze Knechte. Ja, wir sollen Jesus dienen, wir sollen ihm nachfolgen. Aber bitteschön, ich wiederhole mich, an dem Platz, an den er uns gestellt hat. Und das kann ganz unten sich abspielen, das ist doch egal. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und bleibt ewig bestehen. Im Lichte dieser Liebe des Heilands verstehen wir, was Jesus letztlich meint, wenn er sagt, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Steht sogar Sklave da. Nur die Liebe kann uns zu einer solchen Demut befähigen. Nein, von Natur aus sind wir hochmütig. Aber die Liebe Gottes kann uns zu demütigen, zu echt demütigen Menschen machen. Nicht zu solchen, die sagen, hallo, schaut mal, wie demütig ich bin. Nur die Liebe kann Leute aus uns machen und will Leute aus uns machen, die nicht mehr unbedingt herrschen wollen, vorne stehen, über andere das Sagen haben, sondern bereit sind, den unteren Weg zu gehen, den letzten Platz einzunehmen. Und damit kann uns nur diese Liebe dem Herrn Jesus, dem Heiland, ähnlicher machen. Diese Liebe Gottes, und der Paulus in die Römer schreibt, sie ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, diese Liebe Gottes ist ein unwahrscheinliches Feuer. Bei den ersten Jüngern sehen wir das an Pfingsten. Die sind Feuer, so sagt man ja auch im Volksmund, Feuer und Flamme für Jesus. Da ist gar kein Platz mehr für das stolze Ich. Ihre Herzen brennen für Jesus. Diese Liebe ist ein Feuer, die unsere Eigenart, unser Ich-Wesen immer mehr verbrennen will und Jesus in unserem Herzen immer größer machen will, herrlicher machen will. Diese Liebe will aus uns unser hochmütiges Ich zu Fall bringen, damit Jesus, der gekreuzigte und Auferstandene, in uns auferstehen und leben kann. Sein Jesus-Leben in uns und durch uns ausleben kann, damit an uns immer mehr etwas von der Jesus-Art sichtbar wird. Diesem Liebesfeuer, nein, wir müssen es nicht, diesem Liebesfeuer des lebendigen Gottes dürfen wir uns ausliefern. Herr, zünde an, wie es im alten schönen Lied heißt, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Diesem Liebesfeuer erlauben, dass es unser Ich verbrennt, alles verbrennt, was Jesus nicht meint, Jesus nicht will und Jesus nicht ist. Dieses Liebesfeuer, das uns befähigt, von Herzen zu sagen, o Herr, zerbrich mich, damit du in mir zu deinem Recht kommst. Dieses Liebesfeuer, das Gott bitten kann, uns den Kelch, der unser Ich tötet, immer mehr zu füllen. Uns ins Taufwasser, das unsere sündige Natur ersäuft, immer tiefer hineinzutauchen. Uns, dass wir Gott bitten, uns den Weg, den Jesus uns vorangegangen ist, uns an diesem Weg teilhaben zu lassen. Dem Weg, der ganz, ganz tief hinabführt. Der Weg, den der Herr Jesus alle seine Nachfolger führt. Der Weg, der aber am Ende in die allerhöchste Höhe führt, nämlich hinauf in Gottes ewiges Reich, wo die ganze vollendete Schar nicht mehr um die eigene Achse sich dreht, sondern nur noch den Heiland zur Rechten des Vaters und in ihm den Vater in der Kraft des Geistes Gottes, den dreimal heiligen Gott, anbetet. Tief hinab, hoch hinauf oder tief hinab. Was ist des Christen Weg? Was ist dein Weg? Welchen Weg willst du gehen? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.